Willkommen bei Konkret, dem Podcast der HeroCon. Vom Handwerker-Event des Jahres direkt in deine Ohren. Ob Digitalisierung, Fachkräftesicherung oder neue Wege der Auftragsgewinnung. Wir bringen das Handwerk mit den klügsten Köpfen der Branche zusammen. Konkret, klar, echt, handfest.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Konkret-Podcast-Ausgabe, dem Podcast der HeroCon. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit einem echten Handwerksunternehmer hier bin, am wunderschönen Bodensee nähe gelegen. Ich habe gelernt, es ist nicht der Bodenseekreis, sondern Michael Hoppe von Hoppe Heizung ist bei uns zu Gast aus oder in der Nähe des schönen Ravensburg. Habe ich das soweit korrekt wiedergegeben, Michael?
Ja, das kann man so stehen lassen.
Ja, für mich so als geborene Ruhrpott-Pflanze ist alles, was da unten ist, sowieso so viel zu schön außerhalb meiner Vorstellungskraft. Deswegen alles, was da unten ist, weiter südlich ist, genau. Da alles leben, südlich, wo andere Urlaub machen, ist euer Motto, oder?
Alles, wo es südlich von Ulm ist, ist Bodensee. Lassen wir es einfach so stehen.
Genau, alles, was nördlich von Nürnberg ist, ist jenseits des Weißwurst-Äquators.
Genau, also von daher, wir haben tatsächlich nur 20 Minuten an Bodensee. Wir leben da, wo andere Urlaub machen, ja, das ist, das vergisst man manchmal.
Aber ihr müsst ja trotzdem arbeiten.
Genau, bei der ganzen Arbeit vergisst man manchmal, dass andere hier Urlaub machen und dass man eigentlich ganz einfach hier mal Urlaub machen könnte. Ne? Also es ist tatsächlich das Schöne, man kann hier zum Feierabend einfach mal an Bodensee fahren, hat dann einen wunderschönen Blick auf die Schweiz. Und das ist auch der Vorteil, in Deutschland zu leben, weil du kannst auf die Schweiz gucken. Die Schweizer, die haben die Berge immer im Rücken, wenn die am Bodensee sind. Das ist total blöd, die sehen nur flaches Land vor sich.
Ja, gut.
Also wir haben tatsächlich die schönere,
schwieriger.
Ja. Wir haben die schönere Aussicht am Bodensee.
Sehr schön. Du, unser Podcast heißt ja Konkret. Das heißt, ihr habt auch schon mal vorgewarnt, so eine Mischung aus, wir werden einfach kurz ein bisschen über dich und auch deinen Betrieb und auch deine Entwicklung sprechen. Du bist dieses Jahr Speaker bei uns auf der HeroCon. Magst du vielleicht da schon mal ein, zwei Sätze zu sagen, was du da zum Besten geben wirst?
Ja, also das freut mich erstmal ganz sehr, dass ich auf der HeroCon als Speaker sein darf und ist für mich eine Riesenchance. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, weil es war schon eine große Veranstaltung. Das, was wir letztes Jahr als Feedback gekriegt haben, was ich so von den Leuten, die da waren, ich habe es leider nicht geschafft, aber meine Lebensgefährtin war ja da und ein paar Leute aus meinem Team und die waren mega begeistert und das war auch so ein ausschlaggebender Punkt, warum ich dachte, wenn ich, hey, cool, HeroCon, wenn also diese Ausschreibung hatte, dachte ich, ja, mega, machen wir mit, gucken wir. Ja. Und ja, was ich ja zum Besten geben wäre, ist eigentlich so mein Thema, ist halt wirklich, ich habe ja meinen Betrieb 2014 hier in Ravensburg gegründet und habe dann 2023 hier einen bestehenden Betrieb übernommen und eigentlich habe ich seit 2017 angefangen, diesen Betrieb kontinuierlich zu digitalisieren. Und wir kamen eigentlich hier mit Tablets rein und haben Schränke voll Hängeregister übernommen. Ja. Und das ist so mein Thema, ist halt wirklich vom Hängeregister zum KI-Assistent, kann man es eigentlich mittlerweile nennen. Und das ist auch das, wo ich gerne einfach auf der HeroCon drüber sprechen möchte und weil ich einfach auch merke, dass das Thema ist aktuell, ich bin nicht allein damit. Es gibt viele, die das betrifft und gerade viele Betriebe, die für die Übernahme stehen, die stehen natürlich auch vor der Herausforderung, wie gehen wir mit der Digitalisierung im Betrieb um.
Ja. Du provozierst ja eine konkrete Gegenfrage. Wie, wenn du jetzt wirklich dieses Bild der Hängeregister, das ist ja schon mehr als anfassbar. Mhm. Ich meine, du übernimmst ja nicht nur die Hängeregister als Hängeregister, sondern du übernimmst ja auch eine Firma mit Mitarbeitern, die gewohnt war, mit Hängeregistern zu arbeiten und für die war das ja in Ordnung und normal. Wie gehst du davor? Mhm. Also was ist schwieriger, die Prozesse zu schaffen und die digital umzusetzen oder die digitalen Prozesse in die Köpfe der Menschen zu kriegen?
Es ist beides gleich schwierig. Es ist natürlich ein Thema, die Leute mitzunehmen. Das ist ein Riesenthema, aber auch Prozesse schaffen, da musste ich auch viel lernen. Also hat mich auch viel, viel Lehrgeld gekostet, hier einfach auch herzugehen. Also prinzipiell war schon immer mein Denken, das habe ich schon als Ein-Mann- oder Dreimann-Betrieb, den wir vorher waren, gelernt, dass es einfach mit Prozessen viel schneller läuft, viel besser läuft, wenn man sich spezialisiert und fokussiert, dass man einfach seine Aufträge viel fokussierter abarbeiten kann und auch mit wenig Mitarbeitern trotzdem ein gutes Geschäft umtreiben kann. Und ich bin dann auch so blauäugig hier reingegangen und hatte gedacht, ja, jetzt übernehmen wir die Firma und dann guck mal, das läuft dann hier so weiter, weil das ist ja ein 30 Jahre alter Betrieb, du hast schon halt mehr Mitarbeiter. Und ich habe irgendwie gesagt, was mit 3 Mitarbeitern geht, das geht auch mit 30 Mitarbeitern. Ne? So. Und musste tatsächlich die letzten 3 Jahre lernen, dass es tatsächlich auch schwierig ist, Systeme in die Mitarbeiter reinzukriegen. Man hat gesagt, ne? Also das ist tatsächlich so eine große Challenge, die dir immer wieder über den Weg läuft und wo du auch trotz aller Coachings und aller Inputs, die du von außen kriegst, ist es trotzdem doch so, dass du als Chef der bist, der den Input kriegt und du auch dafür verantwortlich bist, das in die Mitarbeiter reinzubringen und das in die Firma reinzubringen. Und da habe ich auch gelernt, dass das nicht immer so einfach ist. Und ich habe auch gelernt, weil man macht sich dann viele Gedanken drüber, wieso ist das so, ne? Und dann bin ich auch so drauf gekommen, dass ich gemerkt habe, ich sag mal, man lernt im Handwerk halt hauptsächlich wursteln. Hart gesagt. Ja, und das musst du abstellen. Das musst du einfach im Interesse deiner Firma abstellen. Sonst wird das nichts mit Digitalisierung.
Ja, super spannend. Du hast ja gesagt, also das eine ist ja das Wissen zu haben, das man braucht. Also man sagt ja auch liebevoll, in der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Praxis schon. Was ist dann deine Antwort darauf? Also Systeme klingt noch relativ allgemein. Also Systeme in die Mitarbeiter reinkriegen. Was bedeutet das konkret? Also hast du da ein Beispiel, an welchen 2, 3 Punkten du das einmal bildlich erklären kannst, was genau du damit meinst?
Erstmal, sage ich mal, war natürlich die Challenge, sich seiner Systeme und seiner Prozesse mal bewusst zu werden. Man macht natürlich viel, macht man intuitiv, vieles macht man, weil es einfach gemacht werden muss, weil man merkt, da läuft es irgendwo nicht rund, also suchst du dir einen Weg, wie kriegt man das besser hin, wie können wir das besser gestalten und dann baust du dir ein System, was erstmal für dich funktioniert und wenn du dann noch Antrieb hast, optimierst du es nochmal und machst es besser und dann ist aber tatsächlich das, was ich völlig unterschätzt habe, ist das ganze Thema zu dokumentieren und auch zu dokumentieren, die Prozesse dokumentieren und dann auch an die Leute, sag mal, in ein lernbares Format zu bringen. Ja? Und ich glaube, das war die größte Challenge, die wir da echt hatten, die an die Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter ist es ja nicht gewöhnt. Der ist ja ein nicht vorhandenes System gewöhnt vom Vorgänger, sage ich jetzt mal ganz hart gesagt. Gab es kein System, es gab einen Stapel Zettel. Und du hast morgens einen Zettel gekriegt und mit dem Zettel bist du auf die Baustelle gefahren und abends hast du den Zettel wieder mitgebracht, wenn er nicht irgendwo im Auto liegen geblieben ist oder irgendwas anderes. Und wenn du dann als Chef Glück hattest, hattest du zur Rechnung alle deine Zettel wieder da. Und wenn nicht, liegen die irgendwo in der Werkstatt oder im Auto oder irgendwo anders. Und das ist so, wenn man sich das mal bewusst macht, weil für mich war das so, hey, ich habe ein System und super toll und du denkst natürlich, jeder fährt da jetzt drauf ab und arbeitet in deinem System mit. Und dann merkst du erstmal, warte mal ganz kurz, die wissen gar nicht, was du da eigentlich willst. Ja? Und das so, das meine ich, dieses lernbar machen und dieses greifbar machen von dem System, das ist die große Herausforderung. Da natürlich auch die Leute mitnehmen, mit einbinden, auch in der Entwicklung von so einem System. Das ist auch so eine Schwierigkeit, wenn du als Externer in den Betrieb reinkommst, den du übernimmst, habe ich auch gelernt, da dann die Leute mit einzubinden und die mit an dieser Systementwicklung teilhaben zu lassen. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch für die Mitarbeiter.
Wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr Workshops gemacht? Hast du Einzelgespräche geführt? Wie sieht dieses Mitnehmen aus? Das kann ja ganz, ganz viele verschiedene Formen und Umfänge haben.
Das Mitnehmen ist ja ein permanenter Prozess eigentlich. Ja? Also das ist auch, wir sind jetzt nach 3 Jahren immer noch nicht so, dass wir jetzt sagen, jawohl, das läuft alles prima, auch wenn das immer nach außen so aussieht. Ich denke manchmal so, kommen viele, die dann so auf mich zukommen, auch von den Kollegen, gerade über unseren Instagram-Auftritt und so, und dann sagen immer, hey, wie habt ihr das gemacht? Und ich habe ja auch schon so Vorträge gehalten, jetzt beim Bundesverband Wärmepumpe zum Beispiel, über das Thema Digitalisierung und so. Und dann denke ich immer, oh, wenn die wüssten, was bei mir für ein Chaos ist. Ne? So, es ist ja immer so, was du selber fühlst, was andere wahrnehmen. Und ich glaube, wenn meine Mitarbeiter würden da nochmal ganz anders drüber sprechen, merke ich auch einfach so, jetzt so gerade neue Mitarbeiter, die dann kommen und sagen, hey, boah, klasse, wie ihr das schon macht und dass ihr das schon digitalisiert habt. Und wir haben mittlerweile, tatsächlich stellen wir Leute ein, die kommen zu uns, weil sie mit dem Tablet arbeiten wollen. Und das ist auch für mich eine Maßgabe. Wer nicht mit dem Tablet arbeiten will, der ist bei mir falsch. Das ist einfach knallhart gesagt, bei allen Fachkräftemangeln und Mitarbeiternotstand, den wir haben in der Branche, muss das einfach funktionieren. Das ist eine Maßgabe. Wer nicht mit dem Tablet arbeitet, können wir nicht mehr gebrauchen. Geht nicht. Ja.
Da vielleicht noch eine andere Frage, um das auch noch mal greifbarer zu machen. Wie viel Papier verbraucht ihr im Jahr?
90% weniger. Es ist also, das kann ich so konkret sagen. Wir hatten hier einen Drucker stehen, der ist geleased oder gemietet gewesen und wir haben diesen Leasingvertrag übernommen und haben dann den Drucker ausgetauscht, haben uns einen neuen bringen lassen. Und die Firma hat uns dann irgendwann angerufen und hat gesagt, ob bei uns alles okay wäre, ob der Drucker funktionieren würde. Und ich sagte, ja, warum? Ja, wir würden 90% weniger Papier verbrauchen als unser Vorgänger. Und das, glaube ich, das spricht Bände. Also das heißt, bei uns ist eigentlich, das Ziel ist tatsächlich papierloses Büro. Deswegen bin ich auch fassungslos, wenn mir jemand Notizblöcke schenkt zum Beispiel. Das ist für mich so.
Ja, aber sowas macht ja kaum noch jemand. Das
der ein oder andere Softwarehersteller halt. Selten. Also,
ja, das passiert aber selten. Das waren jetzt so ein bisschen die Anfänge. Hast du auf dem Prozess, bevor wir weitergehen, hast du auf dem Weg auch Mitarbeiter verloren, die gesagt haben, nee, den digitalen Blödsinn, das mache ich nicht mit?
Ja, wir haben Mitarbeiter verloren, definitiv. Also es sind ja klar, in so einer Übernahme, dass es da, ich sag mal, Reibungsverluste gibt, das ist klar. Ich setze nicht automatisch voraus, dass jeder mich als Chef dann toll findet. Das ist schon mal das eine, wo du sagst, du hast dann natürlich immer auch Persönlichkeiten, wo du mit den einen besser klarkommst, mit den anderen, der kommt halt nicht mit dir klar. Das ist einfach so. Und ein oder andere nutzt natürlich so ein Break in seinem Leben auch mal, um dann vielleicht doch mal eine Entscheidung zu treffen, die er vielleicht jetzt länger vor sich hergeschoben hat. Ist schwierig, darf man nicht persönlich nehmen, weil man versucht ja als Chef auch mal alles richtig zu machen und ist auch immer ein Punkt, wo du dich dann hinterfragst, wenn Mitarbeiter gehen, das ist hart. Aber wir haben auch im Zuge von der Weiterentwicklung und von Umbau und Aufbau von Systemen auch Mitarbeiter verloren. Das gibt es auch. Es gibt auch welche, die gehen und sagen, ich will nicht mit dem Tablet arbeiten.
Du, aber das hast du ja gerade gesagt, gibt es auch Mitarbeiter, die kommen, weil sie mit dem Tablet arbeiten wollen.
Genau, und das ist eigentlich auch so die Strategie oder die Philosophie, die wir dahinter fahren, dass wir sagen, hey, wir wollen eigentlich gezielt die Mitarbeiter suchen, die auch zu uns passen und die auch mit uns wachsen wollen. Auch da musste ich, also es ist als für mich als Chef, wenn du so diese Firma dir aufbaust und auch von klein anfängst und dann wächst, hast du natürlich auch eine extrem enge Bindung zu deinen Mitarbeitern. Das war schon mal so der erste Schritt bei der Übernahme, dass du merkst, okay, dir geht natürlich zu einigen, mit denen du eine enge Bindung hast, geht dir einfach die Bindung verloren. Die entfernen sich einfach weiter. Da haben wir auch, da musst du auch arbeiten dran. Da muss man auch drauf achten als Chef. Ja. Muss auch ein bisschen behutsam machen. Und anders habe ich auch wirklich enge Mitarbeiter auch jetzt noch verloren, nach dann 2 Jahren, ja, weil einfach sich die Firma weiterentwickelt und stehst erstmal da und denkst, hey, was ist jetzt los? Warum gehen die? Bist du wirklich, also es war wirklich auch, hat mich auch persönlich dann echt getroffen. Muss aber am Ende auch sagen, ist, wenn du es mal ganz nüchtern betrachtest, ist einfach, die Firma entwickelt sich weiter und wenn du es mal ein bisschen Abstand betrachtest, merkst du einfach, dass vielleicht einfach diese Mitarbeiter dann in dieser Entwicklung einfach da nicht Schritt halten können oder nicht mithalten wollen oder sich einfach vielleicht auch für sich persönlich was anders vorstellen. Es ist immer furchtbar schade, aber du musst halt auch damit leben. Ja, ja. Und das ist immer, glaube ich, die große Challenge ist immer, das nicht zu persönlich zu nehmen.
Ja, es ist natürlich auch immer ein schmaler Grat zwischen die einen wollen nicht oder vielleicht läuft man auch mal in die falsche Richtung. Also da gibt es ja auch, da gibt es ja das Feedback, wo man sagen muss, okay, ist so eine Mischung aus, man muss einfach seinen Weg gehen und gleichzeitig trotzdem nicht vergessen aufzuhören, auch auf die wichtigen Mitarbeiter zu hören, die man hat. Ne?
Also ist ganz bestimmt so, da muss man auch, also und das ist auch was, da muss man natürlich auch, und das ist ja das, was ich immer sage, es lernt ja niemand, Unternehmer zu sein oder Chef zu sein, das lernt ja niemand. Das ist egal, wie viel Meisterschule, Jahre du zubringst. Das ist auch so immer so ein Kritikpunkt bei mir, weil ich immer sage, die Meisterausbildung in Deutschland ist halt immer noch, oder die Karriereausbildung im Handwerk ist halt immer noch klassisch. Du machst deinen Meister und als Meister bist du der beste Schrauber von allen, aber Unternehmer zu sein lernt dir niemand. Ja? Es reicht halt einfach auch nicht aus, super zu schrauben, aber da bist du halt dann auch selber dafür verantwortlich, dich nach deinem Meister einfach weiterzuentwickeln, und das muss man sich auch bewusst machen, dass es halt nicht ausreicht, der beste Schrauber von allen zu sein und alles besser zu können als alle anderen, vermeintlich. Ja? Aber am Ende musst du Unternehmer werden. Da gehört auch Personalführung dazu, und da sind wir im Handwerk, da muss ich mir auch Asche auf mein Haupt, da sind wir mit Sicherheit nicht perfekt. Und natürlich sind wir immer Persönlichkeiten, aber da gibt es bei uns auf jeden Fall einen riesen Aufholbedarf, bin ich mir sicher.
Ja, wir sind jetzt angekommen mit ein bisschen auf Abwege oder über Umwege, was das Thema papierloseres Büro angeht. Wenn du die Prozesse digitalisiert hast, kommt ja danach so ein bisschen das Thema Automatisierung und KI. Wir haben gerade kurz darüber gesprochen und du hast gesagt, du hast dir jetzt sogar einen eigenen Mac Mini gekauft, um eure interne KI drauflaufen zu lassen. Nehmen wir uns mal ganz kurz mit, was quasi bei euch nach der Digitalisierung kam. Was macht ihr schon in Richtung Automatisierung? Wie viel Zeit spart euch das? Also das ist ja das Schöne, das ist jetzt ja nicht eine Frage von einem Softwareanbieter, sondern du setzt es ja in deinem Betrieb ein. Also an alle Handwerkerinnen, die zuhören, was sind da wirklich die nützlichen Effekte, die du für deinen Betrieb da mitnimmst?
Also Vorteil ist, wenn man Entschuldigung. Also der Vorteil ist natürlich, wenn man schon mal digitalisiert hat und sich über seine Prozesse Gedanken gemacht hat, dann kann man natürlich auch leicht das Ganze automatisieren. Und das war einfach wirklich ein logischer Schritt daraus. Und es war auch was ich gelernt habe aus diesen Bewegungen, die wir auch mit den Mitarbeitern hatten. Wo ich dann auch immer sage, man ist immer der Meinung, du hast ein System, was funktioniert, aber man merkt dann doch, du musst doch wieder neue Leute neu einlernen. Und das war jetzt eigentlich so ein, tatsächlich so mal der härteste Schritt war jetzt für mich, dass ich gesagt habe, hey, wir schaffen uns jetzt einen, ich schaffe für jeden Mitarbeiter einen KI-Klon. Das ist jetzt mal das größte Thema, Projekt, was ich gerade laufen habe. Was klar, es liegt bei mir als Chef auf dem Tisch, aber ich habe gesagt, ich probiere das aus. Ich will wissen, will einfach, aber dazu müssen natürlich die Prozesse definiert sein, dazu müssen Stellenbeschreibungen definiert sein. Da muss klar sein, welche Aufgabe hat der Mitarbeiter. Also es hilft einem auch irgendwo, diese Prozesse wieder in Gang zu bringen und voranzubringen. Aber das Ziel muss es halt sein, wirklich wiederkehrende Prozesse, ich sage es jetzt mal hart gesagt, langweilige, stumpfe Aufgaben, die müssen automatisiert sein. Ja, das, was jeden nervt, was einem immer auf den Keks geht, wenn man sagt, boah, jetzt muss ich wieder einen Bericht schreiben, jetzt muss ich wieder was dokumentieren, ja, das muss automatisiert werden. Und da kommt natürlich die KI.
Wie automatisiert ihr Berichte?
Bitte?
Wie automatisiert ihr Berichte?
Also wir arbeiten zum einen mit Vorlagen im Hero. Das ist also muss vielleicht mal anders ansetzen. Ich habe mir dann auch, mache mir viel Gedanken drüber, wie können wir digitalisieren, wie können wir automatisieren. Und für mich ist immer eine Maßgabe bei allem, was ich in dem Thema Software, IDV und so weiter mache, ist, klingt jetzt vielleicht für euch blöd, aber für mich muss alles um Hero oder mit Hero funktionieren. Also mein Kernthema, mein ganzes Geschäft läuft im Hero ab. Also alle Prozesse, die also sagen wir mal ab dem Vertrieb bis zum After Sales, das läuft alles im Hero ab. Das ist ja auch was immer wieder im Handwerk ist man immer der Meinung, wir brauchen keinen Vertrieb, wir brauchen kein Marketing, wir brauchen nur das, wie man zu Neudeutsch sagt, Fulfillment. Das ist ja auch ein Trugschluss. Ja? Also das Handwerk kann sich ja nicht den Gesetzen der Betriebswirtschaft entziehen oder von von Management oder wie auch immer. Es ist ja egal, was für ein Betrieb ich habe, ob ich einen Handwerksbetrieb habe oder einen Industriebetrieb oder ob ich Autos baue oder Heizungen. Es ist im Endeffekt, ist es überall dasselbe. Wir müssen Marketing betreiben, wir müssen Vertrieb machen und wir müssen in Fulfillment und After-Sales machen. Ja, so, also das ist so, um das jetzt mal in diesen schönen Neudeutsch-Chinglish rüberzubringen. Da,
ne? Ich habe es auch verstanden.
Gut. Aber es ist immer so diese Irrglaube zu sagen, ich brauche keine Werbung. Warum machst du so viel Werbung? Hast du nicht genug Arbeit?
Ja? Ich wollte da mal einhaken, weil das ist ja eine sehr, sehr schöne Überleitung. Mhm. Ich finde es immer faszinierend. Es gibt ja, ich arbeite ja auch mit vielen, ich sag mal, klassischen Content-Creatern, Influencern zusammen, wo ich klar ist, so, okay, ich sehe die halt, weiß ich nicht, alle zwei Tage irgendwo über den Bildschirm flackern. Das heißt, ich sehe die und kenne die. Und dann steht man denen gegenüber und dann sagst du, ja klar, ich kenne dich, du machst doch das und das. Und die gucken dich dann, es wird jetzt auch zunehmend weniger, aber gucken mich auch an, wie die Autos, ja, schön. Wieso hast du angefangen, so viel auf Social Media zu machen? Also da bleiben ja auch viele Menschen einfach bei hängen. Das machst du ja nicht einfach nur aus, du als Michael Hoppe möchtest jetzt sichtbarer werden, sondern du wirst damit ja, oder ihr werdet damit ja ein Ziel verfolgen. Geht das eher auf Mitarbeiter? Geht das eher auf Neukundengewinnung? Geht das auf Bestandskundenpflege?
Alles. Also grundsätzlich ist das für mich eigentlich so der Weg, wo ich sage, ich habe da eine Riesenmöglichkeit, kostenlos Werbung zu machen. Aber ganz, ganz salopp, ganz einfach, ganz stumpf runtergebrochen, sage ich, hey, das ist für mich kostenlose Werbung. Ursprünglich war das mal so, das kam ja auf Facebook, dann kam irgendwann Instagram, dann hast du geguckt, wie läuft das? Ah ja, okay, könnten wir mal ausprobieren. Ich mache das wirklich seit 2000, ich habe jetzt mal irgendwann zurückgescrollt, 2016 oder so, 14 habe ich angefangen, glaube 15 haben wir angefangen. Und irgendwo so haben wir dann, sind wir da bei Instagram mit eingestiegen. Klar, wir haben gesagt, das sind jetzt 10 Jahre, also schon krass, ne? wie die Zeit da auch rennt. Der ursprüngliche Punkt war tatsächlich, Mitarbeiter auf mich aufmerksam zu machen. Einfach ewig Mitarbeiter gesucht haben und irgendwann gesagt, hey, komm, und jetzt, dann habe ich angefangen, habe mein Handy in die Hand genommen und habe mich vor die Werkstatt gestellt und habe Videos gedreht, ja, so. Und dann lief das ja eigentlich ein paar Jahre so nebenher, dann machst du mal was, dann machst du mal nichts, dann hast du mal Zeit, dann hast du mal keine Zeit und dann kriegst du ganz viele Tipps von ganz vielen Leuten, denn wenn Leute auf dich aufmerksam sind, hey, mach mal die und die Hashtags und wenn du Hashtags machst, nur so viel und mach mal nur so und dreh mal, also komm ja erstmal so, kriegst du ungefragt Input, ja, mittlerweile kann man sich den ja kaufen und das hat dann irgendwann wirklich dazu geführt. Irgendwann ist da echt ein Hobby draus geworden. Also irgendwann hat mir das richtig angefangen, mir Spaß zu machen. Und mir hat das natürlich auch, ich kann jetzt die Intention, warum ich das angefangen habe, gar nicht mehr sagen. Aber es ist natürlich, und mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte eigentlich, dann habe ich gemerkt, es kommen mehr Anfragen rein, als du jetzt bearbeiten kannst. Und irgendwie halte ich meinen Vortrag 20 Mal in der Woche in meinem Vertriebstermin bei jedem Kunde im Keller und dir geht irgendwann die Zeit aus. Und dann kam halt die Idee dazu, zu sagen, okay, wir sprechen auf Instagram über das, was wir tun, das, was wir machen, erklären, was wir, warum, wie machen. Dann haben wir angefangen, viel zu erklären auf Instagram. Dann hat mir irgendwann mal einer gesagt, mittlerweile ein guter Bekannter, mit dem ich auch immer wieder in den Coaching gehe. Der hat dann irgendwann zu mir gesagt, ist todlangweilig, was du machst. Und ich dachte so, es war für mich so, boah. Ich habe immer gedacht, boah, ich habe dann die Videos geschickt per WhatsApp. Ich sag, guck mal, jetzt haben wir das Video, wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe und da sind auch so ein paar Leute drin, die da online affin sind und versucht haben, gegenseitig weiterzukommen und gab es da mal Social Media Coaching und da war einfach, da haben wir dann auch hinterher selber gemerkt, es kann dir eigentlich gar keiner erzählen, wie das wirklich funktioniert, ja. Und im Endeffekt ist es wirklich, du musst machen, ja. Und du musst halt auch selber gucken, wo bleibst du hängen und dann versuchst zu adaptieren und was draus zu machen. Aber im Kern war es wirklich so, ich dachte dann, hey, ich will einfach diese Info, diese Botschaft rüberbringen, warum wir das so bauen, warum wir unsere Systeme so bauen, damit ich nicht jeden nochmal neu erklären muss. Und mittlerweile ist es echt so, dass Leute kommen, weil sie unsere Videos gesehen haben. Oder ich hatte jetzt vor unserem Termin gerade einen Vertriebstermin draußen und dann habe ich auch den Leuten gesagt, ja, wissen Sie, die Wärmepumpe, die läuft gar nicht so laut. Ja, wir haben das jetzt gesehen, Sie hatten jetzt das Video hochgeladen und wir folgen Ihnen da schon. Ja. Und das sind mittlerweile, also ey, das sind Rentner, also das sind wirklich auch Leute, die Ü60 sind, ja, die da drüber, die dann wirklich auch auf Instagram sind und das tatsächlich sich angucken und da auch informiert sind. Also bringt mir das erstmal in dem Punkt einen Mehrwert. Klar, Mitarbeitergewinnung sowieso, habe ich gemerkt, jedes Video, was ich hochlade, geht ja letztendlich um mich. Ich bin die Firma, das ist auch so ein Ansatzpunkt, wo ja viele Coaches sagen, ey, du musst die Firma von dir lösen und so, aber ich denke halt auch, es ist halt auch eine Personenmarke, also meine Firma heißt Hoppe Heizung, ich bin Michael Hoppe, also ist die Firma im Programm bei mir und natürlich kann man das auch abkoppeln von der Person Michael Hoppe, aber gerade das Marketing und dieses Persönliche macht natürlich auch für mich so ein bisschen den Unterschied aus zu diesen Global Playern oder Großbetrieben, die jetzt deutschlandweit unterwegs sind und hauptsächlich auf einen Systemvertrieb setzen, da und nur meinen persönlichen Kontakt kann ich ja nur begrenzt weitergeben. Also ich habe halt nur 24 Stunden am Tag und ich kann nur in der Woche begrenzt Vertriebstermine machen. Also versuche ich das einfach damit zu potenzieren. Das ist eigentlich so die Intention dahinter gewesen. Und mittlerweile ist halt echt auch ein Spaß draus geworden. Mir macht es auch echt Spaß, das zu machen. Das
merkt man ja auch. Also man merkt ja, wenn es irgendwie in einer gewissen Form gezwungen ist oder wenn Leute da wirklich in einer gewissen Leidenschaft mit dabei sind. Aber genau dieses Thema Austausch untereinander hat ja verschiedene Facetten. Also es gibt ja immer diejenigen, die es vorantreiben wollen und diejenigen, die es dann tendenziell eher sagen, oh ja, das funktioniert nicht, weil oder zu viel Bürokratie, deswegen kann ich nicht mehr Aufträge machen und so weiter. Oder weniger Mitarbeiter einstellen. Was würdest du denen raten? Also wenn jetzt jemand so ist, der eher nach Gründen sucht als nach Lösungen, was wäre so deine Antwort? Was wären die ersten Schritte, die du empfehlen würdest?
Machen. Du kannst nichts falsch machen. Also gerade im Social-Media-Bereich ist es ja so, jetzt sind wir mal ehrlich, wenn ich bin ja auch jahrelang mit 600 und mal mit 800 und mal mit 900 Followern rumgedümpelt und dann hast du irgendwann mal 1000, dann denkst du, hey, super, wir haben über 1000 Follower, ne, und so. Und es ist wirklich so, das ist dann schon. Und dann kommen natürlich alle um dich rum und sagen dir, weißt, also du machst das ja toll, was du machst, aber du musst halt auch sehen, du bist ja auch Handwerker, ja, und für dich ist viel besser, du machst das regional. Also du musst regional gesehen werden, das ist ganz wichtig für dich. Und ich habe dann wirklich so losgegangen ist das Ganze, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, scheiß drauf. Mir ist es völlig egal, wer meine Videos sieht. Und wenn die jemand in Berlin sieht, der eine Tante in Ravensburg hat und die ihrem Bruder sagt, du, pass mal auf, wenn eine Heizung brauchst, geht zu dem, dann ist mir das doch auch wurscht, ja.
Ja, oder also wenn so, du zum Beispiel jemanden hast, der in Berlin sitzt und beim BWP arbeitet und sieht, was du für coole Sachen machst und dich einlädt, um irgendwo Vorträge zu halten. Kann ja auch passieren, habe ich gehört.
Zum Beispiel kann das passieren, ja. Oder also es ist tatsächlich so. Und das ist ja, ich habe dann auch Kollegen, die kommentieren dann und sagen, ja, du wirst schon sehen, das wird dich alles Kunden kosten. Und der andere, der kommt und sagt, ja, was du da bei Instagram machst, was das an Zeit kostet und was da alles auf der Strecke bleibt. Und denke ich, geil, ich habe die Woche wieder 3 Anfragen von Instagram gehabt. Ja, mittlerweile schreiben mir Leute aus ganz Deutschland ihre Probleme, die sie mit ihrer Heizung haben. Wir versuchen das zu beantworten. Es ist alles im Moment nur nett, aber es spricht ja raus schon, dass sich da einfach ein Folgegeschäft draus entwickelt. Die anderen Kollegen schreiben mir und sagen, hey, wie hast denn du das gemacht mit der KI? Ich habe jetzt wieder einen, da ist ein Mensch und Hero und voll interessant, zeig mal, wie macht denn ihr das? Ich hatte einen, der kam aus Berlin zu mir, hat sich bei uns angeguckt, wie wir mit Hero arbeiten, wie wir Hero aufgebaut haben und hat sich dann für Hero entschieden. Ja. Und dann auch so hier die Kollegen aus dem Umkreis, ich glaube, wir haben jetzt 5 oder 6 Betriebe, die einfach auf Hero gewechselt haben, weil wir das machen, die aber auch bei mir angerufen haben und gesagt, hey, wir hatten ja das gemacht und weil sie es online gesehen haben und wie gesagt, und am Ende kannst du da ja nichts falsch machen. Die Leute zeigen dir schon, was ankommt und was nicht ankommt. Und wenn's, ich sag's mal auf Deutsch gesagt, wenn es Mist ist, dann guckt es eh keiner. Und wenn es keiner guckt, dann kann das auch egal sein.
Ja, ja, dann machst du auch nichts mehr kaputt, das ist richtig.
Genau, du machst nichts kaputt damit. Und das ist halt so, und klar, du brauchst halt ein dickes Fell. Also ich habe natürlich irgendwann gemerkt, dass ich mit einer gewissen Provokation und mit einer gewissen Polarisierung mehr Follower krieg, ja.
Ich finde,
oder
auch,
was heißt mehr Follower, mehr
Views? Ich finde manchen deiner Videos auch die Portion, ich weiß gar nicht, ist das Sarkasmus oder manchmal schon ein, geht's in Zynismus rein?
Ja, es ist tatsächlich so, ja. Es gibt, also es hat manchmal Resignation einfach, weil du manchmal denkst, hä, das kann gar nicht mehr alles ernst sein, was da abgeht, ja. Und wir als Heizungsbau oder als SHK-Handwerk, wir sind ja eine Branche, die wie keine zweite von der Politik instrumentalisiert wird, will ich mal fast sagen. Das kannst du manchmal nur noch mit Sarkasmus und Ironie aufnehmen, weil ich gemerkt habe, dass den Blutdruck verkrafte ich nicht mehr, den ich krieg, wenn ich das in einem irgendwie versuch ernst zu nehmen, was die da gerade machen, ja. Und wenn du jetzt über 20 Jahre, bin ich jetzt in der Branche, seit über 20 Jahren bin ich bewusst in dem Thema erneuerbare Energien unterwegs. Und wenn du dann eine Entwicklung siehst, wo der halben Welt fliegt so ein Krieg um die Ohren und wir sagen, wir heizen mit Gas, dann kannst du das doch nicht mehr ernst nehmen. Es tut mir leid. Also das sind so Sachen. Und da reagiere ich natürlich auch mit einer gewissen Ironie drauf, weil wo ich dann sage, wie soll ich sowas ernst nehmen? Wie soll ich das... Und mal ganz ehrlich, es regt sich die ganze Welt drüber auf. Wenn ich das Internet angucke, da sind Leute unterwegs, die regen sich auf, denen ihr Job ist es, sich einfach nur einen ganzen Tag aufzuregen und den Puls von anderen hochzutreiben. Und ich finde auch, das zahlt auf unser Karma-Konto irgendwo ein und manchmal musst du die Dinge halt auch einfach irgendwie mit einem Lächeln rüberbringen. So sehr, wie es mich manchmal ärgert, aber ich lach selber gern und ich mache auch gern mal einen Spaß und es lebt sich damit auch leichter. Aber wir müssen halt gucken, wie gehen wir damit um, ja? Und ich glaube, ich finde das manchmal besser, wir gehen da mit dem Lächeln auf den Lippen damit um, als uns immer die Keule um die Ohren zu hauen. Also die Kommentare, die du dann trotzdem auf die Videos kriegst, sind also manchmal schon hart. Also musst du echt schon, brauchst ein dickes Fell manchmal. Kannst ja auch nicht alle lesen, weil sonst kannst du nachts nicht schlafen.
Aber so viel Zeit hat man ja auch nicht ab einer gewissen Größe.
Gott sei Dank.
Ja, genau, was ich jetzt noch super spannend finde, also du bist ja zumindest aus meiner Perspektive in fast allen Bereichen und das fängt ja viel mit, also wenn man sich selber verbessern möchte oder wachsen möchte als auch Unternehmer, hat es ja viel auch mit Einsicht zu tun, dass man Verbesserungsbedarf hat. Du hattest ja auch gesagt, dass das Ganze, die Ausbildung in der Meisterschule, dann ist ja quasi das Höchste, was du im Handwerk als Handwerker erreichen kannst, an Ausbildung ja erreicht. Mhm. Was sind aus deiner Sicht, wenn du jetzt dich mal nochmal zurückversetzt, vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren, Michael Hoppe kommt frisch aus der Meisterschule, was würdest du jetzt quasi anders machen? Wie würdest du jungen Meistern empfehlen, es geht ja gar nicht darum zu sagen, so und so musst du das machen, sondern die und die Fehler könntest du vermeiden, wenn?
Ich muss jetzt nur ganz kurz einen Blick auf da drüben hängt mein Meisterbrief. Ich habe nur ganz kurz geguckt, wie lang die 5 Jahre her sind. Also es sind jetzt 20 Jahre tatsächlich, die ich aus der Meisterschule raus. Deswegen habe ich jetzt gerade zweimal rübergeguckt. Es erschreckt mich gerade selber so ein bisschen, dass das schon 20 Jahre her ist.
Dafür siehst du noch wahnsinnig jung aus.
Bitte?
Dafür siehst du noch wahnsinnig jung aus.
Dankeschön, das ist das Licht hier. ist tatsächlich, ich habe sehr jung meinen Meister gemacht. Ich war 26, als ich fertig war mit meinem Meister. Auch so ein bisschen aus dem Druck raus. Ich bin ja im Familienbetrieb aufgewachsen. Also ich bin in der 4. Generation in dem Beruf. Das heißt, mein Urgroßvater und mein Großvater waren schon in dem Beruf. Ich habe mich aber dann für einen anderen Weg entschieden. Ich habe gesagt, ich gehe raus. Ich wollte immer in den Vertrieb, habe dann auch mir Jobs im Vertrieb gesucht nach der Meisterschule und bin erstmal in den Vertrieb gegangen, habe da viel gelernt, weil das sieht ja auch immer so einfach aus. Da denkst du immer, ja, komm, das ist so ein bisschen Außendienst, das kriege ich auch hin. Ja. So mit 26 habe ich meine Koffer gepackt, bin aus Zwickau weg. Ich war in der Nähe von Zwickau, bin ich geboren und bin tatsächlich aus dem Familienbetrieb raus. Den hätte ich auch übernehmen können. Also es wäre auch eine Option gewesen. Und bin aus diesem Familienbetrieb rausgegangen und bin damals für eine Firma aus Ravensburg nach Kaiserslautern gezogen und habe dann so im Rhein-Main und Karlsruhe, Frankfurt, in Pfalz, Saarland da ein Außendienstgebiet übernommen, was ja, wo ich dann auch erst so erst gemerkt habe, als ich da angekommen bin, und ich dachte so, scheiße, du kennst ja gar niemanden. So. Und da haben wir, ja, da habe ich angefangen, Vertrieb zu machen. Da fliegst du erstmal rückwärts wieder raus, weil du denkst ja, du kannst das, ne? Weil es ja nur ein bisschen reden und ein bisschen so, aber da gehört halt doch mehr dazu. Und ja, das ist halt, und das ist, glaube ich, so ein Thema, was ich jedem einfach empfehlen kann, ist wirklich, wenn du dich heute selbstständig machst, ist es geil, auf der Baustelle zu sein, und es macht Spaß, wenn du abends siehst, was du geschafft hast, aber der Fokus muss meiner Ansicht nach wirklich darauf liegen, bau dir einen vernünftigen Vertrieb auf. Und, wir sind heute in der Situation, wo wir Vertrieb so einfach machen können wie noch nie. Also so da geht das Thema Online-Marketing, das Thema Automatisierung, Lead-Generierung. Wir können heute ganz anders auf Leute zugehen, als das früher der Fall war. Wenn ich überlege, bei meinem Großvater das Telefon, das stand im Flur, weiß ich noch, erste Etage, oben war so ein kleines Büro im Flur eingerichtet, und da stand die Schreibmaschine von meiner Oma und da stand das Telefon. Und wenn wir auf dem Hof waren, wenn wir ab um 4 war Feierabend, und dann haben wir Pferde gemacht, haben wir, keine Ahnung, Heu gemacht oder Stall gemacht am Hof, und dann, wenn du Glück hattest, hast du das Telefon klingeln gehört, da warst du einfach nicht erreichbar. Heute haben wir Fluch und Segen, wir sind 24/7 erreichbar. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, unsere Kunden können uns auch 24/7 erreichen. Also wir sind ja immer präsent, gerade mit Social Media etc. Und ich sage immer, Reinhold Wirth hat mal gesagt, ohne Vertrieb ist alles nichts.
Und das, ja, ist, und ich mein,
das eine ist auch ein Motto, was ich mir angenommen habe. Ja? Und das ist wirklich, guck, wie du Vertrieb machst. Ich meine, ich habe das ganz hardcore gemacht. Ich bin hier in eine Region gezogen, nach Ravensburg.
Kälter geht nicht. Dann,
ne? Bitte?
Ich sagte, kälter geht nicht. Ach, also Kaltakquise, Vertrieb und so.
Es ist so genau so. Und ich bin hierher gezogen. Ich habe lange in Kaiserslautern dann gelebt, weil ich einfach da meinen Vertriebsjob hatte. Bin dann über den Umweg München nach Ravensburg gekommen. Und mir hat es eigentlich hier immer gefallen, schon durch diesen Job, den ich damals hier auch für die Ravensburger Firma hatte, das war eine schöne Gegend, und bin dann in Ravensburg auch hängen geblieben und habe hier wirklich von null angefangen, mir einen Betrieb aufzubauen, und ich, härter als Oberschwaben schaffst es eigentlich nicht. Ja, es ist schon,
wenn du es da schaffst, überall.
Ja, und dann so, ich sag's jetzt mal salopp gesagt, als Ossi, ne, hier am tiefsten Bodensee da anzukommen, hier einen Betrieb aufzubauen, und das ist immer noch Arbeit, und es ging nicht ohne Vertrieb, es ging einfach nicht ohne Vertrieb, und du musst aktiv Vertrieb machen. Ich habe mir im Vorfeld Werkskundendienstverträge gesichert, wo wir einfach schon mal eine Grundauslastung hatten, aber um weiterzukommen, musst du Vertrieb machen, das habe ich auf Deutsch gesagt auf die harte Tour hier gelernt, weil es ging gar nicht anders. Wenn ich keinen Vertrieb gemacht hätte, wenn ich keine Werbung gemacht hätte, wenn ich kein Marketing gemacht hätte, hätte ich heute keine 13 Mitarbeiter, hätten wir nicht die Umsätze. Das ist auch heute noch immer ein Thema, was mich extrem antreibt, ist A und O ist Vertrieb und Marketing. Natürlich kommt hinten dran die Umsetzung. Natürlich brauchst du ein gutes Team, was du von verkaufst, auch umsetzt. Aber das ist einfach, ohne Marketing und Vertrieb läuft nichts. Und das ist egal. Und das einfachste Marketing, was du heute machen kannst, ist, mach dir einen Instagram-Kanal, mach dir einen TikTok-Kanal, nimm dein Handy mit auf die Baustelle, rede drüber, was du machst, sprich darüber, zeig's den Leuten und positionier dich. Ja, das ist ja auch so ein Riesenthema, was dir die ganzen Coaches so erzählen. Positionierung. Viele verkopfen sich dann erstmal an ihrer Positionierung, bevor sie ein Video drehen. Du kannst deine Position auch ändern.
Ja, absolut. Ja,
so sehe ich das immer. Also, um Gottes Willen, man soll nicht das Mäntelchen im Wind sein, das kommt auch nicht an. Aber auf der anderen Seite, mach erstmal was, bevor du nichts tust, und nutz diese Kanäle einfach, die da sind. Und ich bin halt der festen Meinung, wer jetzt nicht anfängt in 5 Jahren, sind diese Kanäle so voll, weil einfach jeder von der Waschmaschine bis zum Geschirrspül-Tab irgendwie Werbung machen wird auf diesen Kanälen, und ob das ein Elektriker und Maler oder ein Fliesenleger oder keine Ahnung, was haben wir noch so ringsrum, aber das macht jeder von, jeder wird auf diesen Kanälen sein und es wird viel schwieriger sein, da Aufmerksamkeit zu kriegen. Merkt man jetzt schon, wie brutal das wächst. Und wer da jetzt nicht anfängt, der, es wird immer schwieriger. Die Stufe wird höher, da reinzukommen. Ja. Ja.
Du, ich gucke auf die Uhr. Wir reden schon angeregt gute 40 Minuten. So durchschnittliche Länge, nur damit du es einordnen kannst, falls du nicht zu unseren treuen Konkrethörern und Hörerinnen
doch,
gehörst.
Immer.
Zwischen 25 und 30 Minuten. Aber auch das ist ja ein Vorteil von diesen digitalen Tools. Da ist man einfach flexibler.
Du kannst ja schneiden. Schneid einfach was raus.
Gottes Willen, das ist pures Wortgold, was wir hier publiziert haben.
Okay.
Noch einmal ganz kurz. Wir sehen uns ja spätestens und wahrscheinlich auch frühestens am 12. und 13. Juni in Dortmund auf der HeroCon. Es sei denn, du bist auf der IFH intern. Dann könnten wir uns auch da sehen.
Dann sehen wir uns in 2 Wochen in Nürnberg.
Okay, dann sehen wir uns in Nürnberg. Uwe Pöhner, kommt gern vorbei. Es gibt da natürlich auch eine HeroCon-Ecke.
Sehr cool.
Bei uns am Stand. Und um nochmal den Bogen zur HeroCon zu schlagen, du hast ja schon gesagt, du hast es ja skandalöserweise letztes Jahr verpasst, weil es sich irgendwie nach Spanien verschlagen hat. Trotz alledem, worauf freust du dich am meisten auf der HeroCon? Also wir sind ja, wenn du jetzt sagst, Weiterbildung, Netzwerk, Festival, in welche Reihenfolge würdest du das schieben?
Ich bin ein Vollblut-Netzwerkmensch. Ich liebe es, zu netzwerken, Leute kennenzulernen, Leute zu treffen, mich inspirieren zu lassen, neue Ideen zu sammeln. Und ich glaube, es gibt wenig inspirierende Umgebungen, als das auf der HeroCon zu erleben. Also ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ja.
Das ist schön. Mit wie vielen Leuten werdet ihr kommen?
Falscher Fuß. Muss ich Katja fragen. Ich weiß es nicht, ob es 3 oder 4 oder ich weiß es nicht, wie viel wir es
ist. Auf jeden Fall mehr als
tatsächlich kommen welche aus, wir haben ein paar von der Belegschaft mit eingepackt, die mitkommen, die auch Interesse dran haben, weil wir ja auch einfach, das ist natürlich auch für uns eine Möglichkeit, unsere Begeisterung dafür, für das ganze Thema weiterzugeben und rüberzubringen und deswegen, ich finde das auch eine mega Veranstaltung, die ihr da auf die Beine gestellt habt und da organisiert. Das ist, glaube ich, in der Branche unvergleichbar im Moment. Oder fürs Handwerk ist das wirklich Gold wert. Ja. Mehr wert als eine IFH Nürnberg. Aber Fachmessen gibt es viele, aber das ist unsere Zukunft, weil da haben wir ein Riesenpotenzial.
Ja, also ich möchte es ja gar nicht, oder grundsätzlich, wir haben so die intern ja den Arbeitsziel, wir möchten gerne die OMR des Handwerks werden. Und das ist tatsächlich ein Eventformat, was es in der Form ja im Handwerk nicht gibt. Also es haben Kongresse und Messen haben ja alle ihre Daseinsberechtigung, aber wir sind ja auch einfach keine Messe, sondern eben genau dieses Event, wo wir Menschen, die Lust haben, sich auf den Weg zu machen, irgendwas zu verbessern. Wir haben es liebevoll in diesem Jahr genannt, vom Handwerker bis zum Unternehmer. Alles dazwischen, also für wen ist es und was ist so das Ziel? Da möchten wir halt einfach den absoluten Mehrwert bieten. Und deswegen für uns wahnsinnig wertvoll, dass du mit dabei bist. Weil das eine ist ja aus der Theorie zu berichten und das andere ist davon zu berichten, was du gemacht hast. Mhm. Das ist ja nochmal ein Schritt weiter. Das eine sind Impulse, das andere sind Erfahrungsberichte. Und von daher, glaube ich, bist du auch ein sehr, sehr wertvoller Netzwerkpartner vor Ort. Also wenn jemand Lust hat, mal ein paar Tipps oder ein bisschen tiefergehend und noch konkreter als die Nachfragen, die ich jetzt gestellt habe, Dinge zu erfahren. Genau, auf der HeroCon trefft ihr Michael auf jeden Fall wieder. Nutzt dazu auch die Event-App, die wir haben. Da kann man auch dann Termine bei einzelnen Menschen anfragen. Das heißt, dann muss man das nicht dem Zufall überlassen oder, weiß ich nicht, wenn man etwas introvertierter ist, den Mut aufbringen, in eine Menschentraube voller interessierter Menschen rund um Michael zu kommen. Sondern man kann einfach Termin anfragen.
Ich habe nur 2 Bodyguards dabei.
Ansonsten, mir bleibt jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel anderes übrig, außer nochmal Danke zu sagen, dass du heute zu Gast bei uns warst. Und Genau, am Ende, wir sehen uns am 12. 13. Juni in Dortmund im Signal Iduna Park wieder. Und genau, ich führe jetzt eine Tradition ein. Der Gast bekommt das letzte Wort. Michael.
Eins. ja, ich sag Dankeschön, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, mich hier mit zu präsentieren. Und ich, wie gesagt, finde es mega. Ich freue mich tierisch auf die HeroCon. Ich freue mich auf die Gespräche, auf die Leute, die kommen. Ich freue mich, wenn ich das, was ich erlebt habe, teilen kann, wenn andere davon profitieren. Und ich glaube, das ist für uns im Handwerk noch ein ganz wichtiges Thema, dass wir lernen, unsere Erfahrungen zu teilen und uns gegenseitig beim Wachsen helfen und nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander.
Ein sehr schönes Schlusswort. Michael, vielen, vielen herzlichen Dank und wir sehen uns in 2 Wochen. Mach's gut. Danke dir.
Dankeschön. Also, bis dahin. Ciao.